Sicht und unseren Glauben aufsetzen. Also Buße heißt ein Umkehr, ein Lassen und ein Neufolgen. Und diese zwei Schritte, die sind wirklich die Grundlage unseres Glaubens. Es ist immer Buße und Glauben. Es ist immer ein Sterben und ein Leben. Das wird in der Taufe so schön dargestellt. In der Taufe gibt es ein Begrabenwerden, ein Untertauchen, ein Sterben und ein Auferwecktsein. So oft möchten wir nur den ersten Schritt. Wir möchten nicht sterben, wir möchten nicht aufgeben, wir möchten einfach nur leben. Aber dieses Prinzip, das finden wir in der ganzen Bibel immer wieder wiederholt. Es ist die Grundlage unseres Glaubens, es ist das wirklich, was unseren Glauben auch definiert. Nun denkt man oft, dass Buße etwas mit Büßen zu tun hat, mit so einem Bußgeldkatalog, etwas Negatives, ja, etwas, das man nicht so gerne hört. Und es ist auch vielleicht so ein Nachgeschmack in der Gesellschaft, in der wir leben, wo man sagt, Buße, das ist so Kirche, das ist so negativ. Aber Buße bedeutet in der Bibel lediglich im Hebräischen wie auch im Griechischen ein Umdenken. Die Richtung, in die ich vorgegangen bin, da gehe ich nicht mehr hin. Im Hebräischen, das Wort für Buße wird auch ganz oft benutzt bei Abraham, wo Abraham in eine andere Richtung geht. Es heißt einfach, die Richtung ändern, anders denken. Auf Griechisch heißt es Metanoia. Ja, Meta, vielleicht kennt ihr das Wort, so dieses Über oder dieses Weiter, dieses Umdenken. Neue heißt Denken, ein Umdenken. Einen Gedanken neu fassen. Wo ich vorher in die Richtung gedacht habe, denke ich jetzt in eine ganz andere Richtung. Es geht darum, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. Die Welt aus einer anderen Perspektive zu sehen. Und wisst ihr, Ehrlichkeit ist nicht unbedingt das Richtige. Ich weiß, manchmal habe ich mit meiner Frau einen Streit gehabt, es war noch in den USA, in der Schule, und ich dachte, ich bin ganz, ganz ehrlich, dass ich recht habe. Und im Nachhinein habe ich gemerkt, nee, Ehrlichkeit hat nichts zu tun. Ich war einfach falsch. Man kann ehrlich falsch liegen. Es geht darum, eine Sicht zu haben, so wie Gott sie hat über Dinge. Und natürlich kann man dieses Wort Buße und Umkehr wirklich ganz, ganz fein definieren. Ich habe von einem jüdischen Rabbi, der hat das hebräische Wort in 20 Schritte aufgeteilt, was genau in der Buße alles passiert. Nun wollen wir das nicht überziehen, aber im Prinzip können wir vielleicht drei Schritte sehen. Das erste ist das Erkennen, dass man in die falsche Richtung geht. Das zweite ist eine Trauer darüber. Ich habe so viel investiert in die falsche Richtung. Eine Trauer über den Schritt. Und das dritte ist eine sichtbare Veränderung. Eine tatsächliche Veränderung in unserem Leben. Nun, warum ist Buße so wichtig? In der Bibel spielt Buße eine zentrale Rolle. Immer wieder ruft Gott sein Volk, er ruft Menschen, er ruft Nationen, er war in Ninive, ganze Städte, ruft ihr auf und sagt, hey, kehrt um. Den Weg, in den ihr geht, der führt ins Verderben. Leider ist es so, wie ich schon am Anfang gesagt habe, dass heutzutage in der modernen Theologie, in Kirchen, das Wort Buße nicht mehr vorkommt. Man möchte nicht mehr über Sünde sprechen. Man möchte nicht mehr davon den Leuten sagen, du, bei dir stimmt was nicht. Man möchte jeden akzeptieren, so wie er ist. Und man spricht nur noch von einem Gott der Liebe, der einfach nur wie eine warme Decke ist. Und dadurch wird das Evangelium wertlos. Wenn ich jemandem von hier eine Tablette geben würde und sage, hier, schluck diese Tabletten, die werden dir helfen. Dann sagst du, nee, mag ich nicht. Was ist das? Hier sind so Tuberkulose-Tabletten. Ja? Dann würdest du sagen, nee, sicher nicht. Wenn ich dir aber sagen würde, ey, pass auf, deine Blutanalyse zeigt, dass du Tuberkulose hast. Das ist im Prinzip die Schwesterkrankheit von Aussatz, nur sie geschieht am Inneren. Und wenn du diese Tabletten nicht schluckst, dann wirst du sicherlich sterben. Dann sagst du, okay, wo sind sie? Ich brauche die Tabletten. Genauso ist es, wenn wir nicht einsehen wollen, dass wir Menschen von Gott getrennt sind. Dann gibt es keine Not für Buße. Dann gibt es nichts umzukehren. Dann ist Jesus und Gott wie eine Zahnpaste. Heute probiere ich jetzt mal die. Und vielleicht morgen was anderes. Je nachdem, wie ich drauf bin. Man lebt in einer Welt, wo nicht mehr von Sünde gesprochen wird und wo demzufolge Buße nicht mehr nötig ist. Jesus macht es ganz klar. Und es gibt ganz viele Bibelstellen, wo er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr sterben. Ihr werdet alle umkommen. Lukas 13, Vers 3. Wahre Buße geschieht im Verstand. Sie geht ins Herz über und wird sichtbar in der Tat. Buße betrifft jeden Aspekt unseres Lebens. Sie ist keine oberflächliche Sache, sondern sie geht wirklich ganz tief in unser Leben hinein. Und es gibt sehr viele Geschichten in der Bibel und viele Begebenheiten, die von Buße sprechen. Und so werden wir heute einige betrachten, aber wir möchten zuallererst mit dem Thema von dem verlorenen Sohn beginnen. Da haben wir eine sehr gute Beschreibung von einem Mann, der Buße getan hat, der umgekehrt ist. In Lukas 15, wer das nachlesen möchte, finden wir diesen Text. Wir werden immer wieder darauf zurückkommen. Lukas 15, da gibt Jesus drei Beispiele für etwas, das verloren war und das wiedergefunden wurde. Und als letztes spricht er von diesem verlorenen Sohn, der einen Weg führt, einen Weg, der weg von seinem Vater ist, einen Weg, wo er die Sachen, die sein Vater angespart hat über die Jahre, wo er das Geld ausgibt. Er hat sich ein Ziel gesetzt und denkt, wenn ich dieses Ziel verfolge, dann werde ich glücklich. Und als er am Ziel ankommt, merkt er, boah, ich habe das falsche Ziel verfolgt. Der Vater, der gibt ihm alles, was er fordert. Er muss zusehen, wie sein Sohn im Prinzip sagt, ich kann nicht warten, Vater, bis du tot bist. Ich möchte mein Erbteil jetzt. Stirb, sagt er im Prinzip dem Vater. Und der Vater sagt, jawohl, ich gebe dir deine Sachen. Und dieser Sohn, der tut dem Vater sehr weh und er geht seinen Weg. Er verkauft die ganzen Länder, die ganzen Ländereien, die ganzen Sachen, die dem Vater gehört haben. Wahrscheinlich für einen billigen Preis, damit es schnell geht. Und er nimmt das Geld und er zieht in ein fernes Land. Und dort lebt er in Saus und Braus und vergeudet alles. Und dann, bin mir sicher, die meisten von euch kennen diese Geschichte vom verlorenen Sohn. Durch unterschiedliche Umstände kommt es dazu, dass der Sohn bankrott ist. Ja, er kommt ans Ende seines Geldbeutels, da ist nichts mehr drin. Alles verbraten und er findet Arbeit als Schweinehirte. Und für Juden war das Schlimmste, was es gibt. Schweine gar nicht berühren, das war das aller Unmöglichste. Und hier muss er Schweinen dienen. Und er wünscht, er könnte was von den Schweinen essen. Und er ist am Ende seiner Illusion angekommen. Er ist desillusioniert. Vers 15, und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, Schweine zu hüten, und er begehrte, seinen Bauch zu füllen von den Träbern, welche die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner von meinem Vater haben Überfluss an Brot, ich aber komme hier um vor Hunger. Dieser junge Mann ist konfrontiert mit der Realität. Er hat die Realität begegnet. Und er wird sich bewusst, boah, den Knechten meines Vaters geht es besser wie mir. Und diesen Vers finde ich ganz schön. Da sagt er, als er zu sich selbst kam. Also er hat einen Moment der Klarheit gefunden. Einen Moment, wo er seine Situation so sah, wie sie Gott sah. So sah, wie sie objektiv war. Er war desillusioniert. Und wisst ihr, ganz oft ist es so, dass man, wenn man einen Weg verfolgt, man sich immer wieder einredet, das wird schon. Ich muss nur noch mehr Mühe geben. Ich muss nur noch fester probieren. Das wird. Und man redet sich es ein. Und dieser Sohn, der führt auch Selbstgespräche. Ich bin mir auch sicher, dass er Selbstgespräche geführt hat, wo er seinem Vater das Geld verlangte, sein Erbteil. Aber hier lesen wir, dass er Selbstgespräche führt, wo er ehrlich ist. Und wo seine Ausreden und seine Pläne zu Ende gehen. Wo er zu sich selbst kam. Und plötzlich bekommt er eine ganz neue Perspektive für seine Realität. Und so, solche Zeiten, Geschwister, sind Zeiten der Gnade. Ich habe einen Freund, der kam früh in die Gemeinde. Er ruft mich alle paar Monate an, wenn es ihm schlecht geht, und wir sprechen. Neulich ruft er mich an und dann sagt er, kann ich mit dir sprechen, aber ich will keine Kritik hören. Sag ich, wieso rufst du mich an, was willst du von mir? Ich besuche ihn, er heult und er sagt, mein Leben ist so kaputt, so elend, ich habe alles daneben gemacht. Und der nächste Satz, aber ich bin stark und ich kann es. Aber es ist so schlecht und mein Leben ist so kaputt. Aber ich kann, ich bin stark. Das Gleiche, über die Jahre hinweg immer das Gleiche, immer im Kreis. Frustriert über den Zustand, aber hat den Glauben an sich nicht aufgegeben. Wenn ich wirklich will, kann ich. Aber dieser verlorene Sohn, der war am Ende. Der sagt, ich kann nicht mehr. Es kommt nichts Besseres. Ein Moment der Klarheit, der ihm sehr viel weitergeholfen hat. Das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir blind sind für unseren Zustand. Alle um dich her sagen dir, Junge, was machst du? Dein Verhalten ist daneben. Nee, die ganze Welt ist falsch. Ich bin richtig. Ein Moment der Klarheit, wo Gott dir die Augen öffnet. Und wisst ihr, das passiert doch in dem Menschen, der zum Glauben kommt. Dass Gott ihm die Augen öffnet für seinen Zustand. So beginnt unsere Nachfolge. Sie beginnt mit einem Moment der Buße. Dass ich erkenne, ich bin bankrott. Und ich brauche einen Retter. Herr, sei mir gnädig. Wenn nicht Gott uns die Augen öffnet für unseren Zustand. Und uns eine reelle Sicht gibt für das, wer wir sind. Wir sind blind. Und wisst ihr, Paulus sagt im Kolosser 2, Vers 6, so wie ihr den Herrn kennengelernt habt, so wandelt in ihm. Sprich, unser Christenleben, dein Christenleben, läuft nach dem gleichen Prinzip. Ich habe immer gedacht, als ich noch jung war, oh, die Leute sind so alt im Glauben und die haben so viel Erfahrung und die sind auf solchen Sphären, da komme ich nie hin. Nee, Geschwister, Christenleben ist ganz einfach. Es gibt eine Formel. So wie du angefangen hast, so lebst du weiter. So wie du angefangen hast, so gehst du jedes Problem an. Wie hast du angefangen? Du hast erstmal erkannt, dass du es nicht kannst. Du hast deinen Bankrott erklärt. Und dann hast du dich auf Jesus geworfen. Dann sagt Jesus, mach du, errette du mich. Und genauso passiert es in unserem Leben. Buße heißt, Herr, ich kann das nicht. Mache du es. Und wie oft, wie viele Bereiche gibt es in meinem und in deinem Leben, wo wir noch so einen festen Glauben haben. Und in diesen Bereichen dürfen wir lernen. Und dann kommt Gott mit einer neuen Klasse und sagt, okay, heute lernen wir das. Und das nächste Jahr lernen wir das. Und irgendwann kommst du zum Punkt und sagst, okay, ich kann wirklich nicht. Gott, ich tue Buße vor dir. Ich kapituliere. Ich bin vor den Schweinen. Ich habe keinen Bock mehr, Schweinefutter zu essen. Ich möchte hier raus. Apostelgeschichte 6, Vers 17, da heißt es, dass Gott ihnen die Augen auftun soll, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Wie oft sind wir Menschen verblendet? Wir sehen nicht. Aber wie geschieht diese Veränderung? Diese Veränderung geschieht dadurch, dass Gott dir Gnade gibt. Wir haben gerade gelesen, dass Gott ihnen die Augen auftut, auf dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht. Gott gibt dir Gnade. Bitte Gott, dass er dir die Augen öffnet für deine Situation. Und manchmal wollen wir das einfach nicht. Denk an die Geschichte von Jona. Da ist ein Mann, der sitzt in dem Bauch von einem Fisch, 3 Tage lang bockig. Am Boden vom Ozean. Und er will nicht. Und nach 3 Tagen heißt es, nach 3 Tagen begann er zu beten. Er sagt, okay, ich glaube, ich ändere meine Meinung. Es wird nicht besser hier. Vielleicht gibt es Zeiten, wo du bei den Schweinen bist, wo du am Boden, am Ozean bist, aber du willst nicht. Und Gott sagt, ich habe Zeit, ist kein Problem. Solange du bei den Schweinen sitzen willst, ist okay, vielleicht lernst du es mal. Weil der Schlüssel, Geschwister, um herauszukommen aus dem Gefängnis, in dem wir uns selber befinden, den haben wir. Den Schlüssel hast du immer bei dir. Nur wir wollen das nicht aufschließen. Lieber wollen wir im Gefängnis bleiben, als Buße zu tun. Gott führt Zeiten der Betrübnis, damit wir den Weg herausfinden, damit wir uns sehen. Gott spricht zu uns durch seinen Geist. Er spricht zu uns durch sein Wort. Er spricht zu uns durch das Gesetz. Er spricht durch Menschen, durch Geschwister, durch Lebensumstände, wo Gott sagt, hey, dir geht's nicht gut. Wir sagen, doch, es geht gut. Geschwister, lernen wir doch ehrlich zu sein. Lernen wir doch einfach gebrochen zu sein und sagen, du, ich bin mal wieder bei den Schweinen. Und ich will bereit sein, Buße zu tun. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von David und Bathseba, wo David einen Weg geht, wo man denkt, David, was machst du? Du bist ein König, du schreibst Psalme, du bist der Beste und dann machst du sowas? Du nimmst eine Frau, die nicht gehört, du tötest ihren Mann, du versuchst alles zu verbergen. David, was machst du? Und dann sendet Gott so einen Nathan und er erzählt dem David eine Geschichte, er reflektiert den David. Er sagt, David, eine Geschichte von einem Mann, ja, ihr kennt ihn vielleicht, von diesem Mann, der ganz viele Schafe hat und da ist einer, der hat ein Schaf und er nimmt das Schaf und David regt sich auf, sagt, der Mann, der soll sterben, wie kann man bloß? Und Nathan sagt, du bist der Mann. Wow, hat es ihn getroffen. Vielleicht siehst du dich gar nicht. Vielleicht brauchst du so einen Spiegel wie das Gesetz, wie Gottes Wort, wie sein Geist, wie einen Nathan, einen Bruder in deinem Leben, der dir mal sagt, hey, da gibt's ein Problem. Wie reagierst du drauf, wenn sowas an dich herangetragen wird? Oh, da kann man sehr leicht allergisch werden. Wisst ihr, was Nathan da gemacht hat? Das war ganz schön mutig. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte. Wenn ich weiß, boah, der hat schon mal einen umgelegt deswegen. Ja? Also, kann das anders jemand machen? Ich bin ja nicht so begabt drin. Es ist nicht leicht, ein Nathan zu sein. Aber wisst ihr, Nathan fürchtete Gott mehr, als er David fürchtete. Und so spricht er die Wahrheit. Und David sagt, ich bin der Mann. Wie reagierst du, wenn Gott zu dir spricht? Wie ist deine Buße? Wie ist deine Umkehr? Da gibt es auch ganz viele Geschichten in der Bibel, wo man merkt, wie Menschen reagieren, wie ein Saul reagiert, wo er angesprochen wird auf seine Sünde. In 2. Korinther 7, Vers 8, da lesen wir von zwei unterschiedlichen Arten von Buße, von Betrübnis. Der Paulus schreibt den Korinthern und sagt, ey Leute, was ihr da macht, ist nicht in Ordnung. Was ihr da macht, ist Sünde. Und ich weiß, dass ihr traurig seid über meine Kritik. Aber jetzt spielt es eine Rolle, wie du darauf reagierst. Und er sagt, es gibt eine Buße, die zum Leben führt und eine Buße, die zum Tod führt. Denn wenn ich euch durch den Brief betrübt habe, schreibt er so, reut es mich nicht, wenn es mich auch gereut hat. Also ich möchte euch jetzt nicht wehtun, denn ich sehe, dass jener Brief, wenn auch nur für eine Zeit, euch betrübt hat. Jetzt freue ich mich nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid gottgemäß betrübt worden, auf dass ihr nicht von uns Schaden erlittet. Vers 10, denn die Betrübnis Gottes bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil, die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Also wir merken, es gibt unterschiedliche Arten von Buße. Und wenn wir eine göttliche Buße tun, dann bewirkt es Heilung und Leben. Wenn es aber eine menschliche Buße ist, dann bewirkt sie den Tod. Und das merken wir auch in einer Bekehrung. Wie ein Mensch, wenn jemand wirklich Buße tut, dann bewirkt das Leben. David sagt, ohne Wenn und Aber, wo er sie erkennt, sagte, ich bin der Mann. Hast du den Mut, es zu sagen? Also mir fällt es nicht leicht, wenn Leute zu mir kommen und sagen, Conny, guck mal hier und hier und hier, hast du einen Fehler gemacht? Dann fange ich erstmal an zu überlegen, was da passiert ist. Es fällt mir nicht leicht zu sagen, du hast recht, ich bin der Mann. Und wisst ihr, wo ihr es am schönsten üben könnt? Wenn ihr verheiratet seid, ja? Weil niemand kennt mich so gut wie die Betty. Ja? Und wenn die was sagt, dann stimmt es in der Regel. Ja? Und dann gibt es einfach, wenn du wirklich Buße tust, sagst du, du hast recht. Das war falsch. Und sobald du was hinzufügst, sobald du ein Aber hinzufügst und noch irgendwas, dann kannst du die Buße vergessen, dann kannst du von vorne anfangen. Eine echte Buße sagt, ich bin der Mann. Ohne Wenn und Aber, ohne irgendwas zu erklären. Und so ist es wichtig, dass Gott uns die Augen öffnet für unseren Zustand, dass er uns einen Blick gibt für das, wer wir sind. Wisst ihr, das Gegenteil von Buße finden wir bei unserem Uropa und Uroma. Ja, wo Gott zu Adam und Eva kommt und sagt, ey, was habt ihr gemacht? Wir? Ich hab mit dem nichts zu tun. Guck mal, hier, die Eva, die ist schuld. Immer von sich weisen, immer Gründe finden, warum und irgendwie das zu überlegen. Das ist genau das Gegenteil von Buße. Schuld sind die anderen, schuld ist die Umwelt, schuld ist meine Erziehung, schuld ist die Gesellschaft. Aber ich habe mit dem Ganzen nichts zu tun. Ich bin Opfer hier im Ganzen. Das ist die natürliche Reaktion der Menschen. Es geht ihnen darum, ihre Ehre zu bewahren, dass sie gut dastehen, dass sie gerecht sind, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren. Wenn sie zugeben müssten, dass sie einen Fehler gemacht haben, dann wären sie nicht länger perfekt. Aber wisst ihr, als Kinder Gottes wissen wir es recht. Ich bin nicht perfekt. Ich brauche einen Retter. Warum tun so viele Menschen keine Buße? Warum versucht man sich irgendwie zu winden und so zu arrangieren, damit man ja nicht zugeben muss, dass man einen Fehler gemacht hat? Und Geschwister, das geht durch unsere Reihen genauso durch. Es ist in unserem Leben drin, es ist in meinem Leben drin. Es ist einfach so, dass der Preis ist viel zu hoch, zuzugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Viel lieber beginnt man zu argumentieren und Gründe zu geben, warum es so geschehen ist. Gehen wir zurück zu unserem verlorenen Sohn. Was ich ganz toll finde, in Vers 18 heißt es, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Dieser Mann, der war so tief gesunken, dass es ging nicht tiefer. Und dann mag ich es, er hat einen Plan. Er hat eine klare Strategie. Ich werde mich aufmachen und ich werde zu meinem Vater gehen. Und er sagt sogar, was er ihm sagen will. Geschwister, wenn wir nicht einen Plan entwickeln, wenn wir nicht klare Schritte planen, wenn wir einfach sagen, ja, irgendwann, irgendwo müsste ich es schon machen. Nee, das wird nicht passieren. In der Seelsorge ist es ganz wichtig zu fragen, was willst du überhaupt? Wie willst du vorgehen? Beschreib mir deinen Plan. Was ist deine Strategie? Wie ich schon gesagt habe, der Schlüssel heraus aus dem Gefängnis, den haben wir. Und es beginnt damit, dass wir sagen, ich möchte von hier weg. Ich möchte nicht länger in diesem Gefängnis bleiben. Weil dieses Gefängnis, das ist von innen abgeschlossen. Keiner hat einen Schlüssel, nur du. Und der Schlüssel heißt, einfach zuzugeben, ich habe gesündigt. Ich war falsch. Die Frage ist, haben wir den Mut, diesen Schlüssel zu benutzen? Und ganz oft ist es doch so, ich weiß nicht, wie es euch Männern geht, aber wenn man auf der Autobahn, wenn man irgendwie falsch fährt, ja, umkehren, das tut so weh im Kopf. Ja? Lieber fährt man eine ganz, ganz große Schleife, 20 Kilometer, um die Richtung zu ändern. Aber umkehren, dann müsste man ja zugeben, dass man die Orientierung verloren hat. Und vielleicht geht es dir ähnlich, du fährst auf der Autobahn, eigentlich müsstest du Richtung Norden fahren, aber du fährst Richtung Süden. Und du denkst, oh, das ist nicht richtig. Da kommt eine Ausfahrt. Und ach, das ging gerade nicht, weil hier war ein Auto. Aber die nächste Ausfahrt, ja? Die nächste. Und so vergeht eine Ausfahrt nach der anderen. Und du fährst immer in die gleiche Richtung. Du fährst nicht da, wo du hinfahren sollst. Vielleicht verpasst du die Ausfahrten absichtlich. Dein Leben in die falsche Richtung. Und umso weiter du fährst, umso weiter musst du zurückkehren. Das wird nicht kürzer. Umso länger du sagst, nee, ich mach das nicht, ich kann das nicht zugeben. Was denken die anderen? Nee, kann nicht sein. Glaub mir, es wird nicht besser. Du kommst dem Ziel nicht näher. Verpasse nicht die Ausfahrten, die Gott dir gibt. Verlorene Sohn sagt, Vater, sein Plan, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Er weiß ganz genau, was er sagen will. Nicht nur, dass er gehen will, sondern er weiß auch ganz genau, was der Plan ist. Er hat verstanden, was sein Vergehen ist. Und wisst ihr, das Vergehen richtet sich immer in zwei Richtungen. Das eine ist gegen Gott und gegen Menschen. Wenn ihr euch die 10 Gebote anguckt, die 10 Gebote teilen sich genau in diese beiden Bereiche. Unser Vergehen ist gegen Gott und gegen die Menschen. Und genau das hat dieser verlorene Sohn vorzusagen. Buße ist nicht einfach sagen, hey, Entschuldigung. Nee, das ist nicht Buße. Buße heißt, vor allem, wenn man in der Beziehung, sage ich mal, viel Schmerzen bereitet hat, dann muss ich der Person helfen, das aufzuarbeiten. Manche stellen sich Buße so vor, ein LKW voll, ja, Kuhmist, man parkt vor dem Haus vom anderen und kippt es ab und sagt, hey, ich fühle mich so viel leichter, unglaublich. Aber der andere hat den ganzen Müll vom Haus und darf ihn wegschaufeln. Wenn du Fehler gemacht hast, dann musst du der Person helfen, aus dem Problem herauszukommen. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich einen von deinen Tagelöhnern. Wisst ihr, echte Buße stellt keine Forderungen. Ich vergebe dir aber, nein. Oder ich meine, ich bitte um Vergebung, vergib mir, aber du hast auch irgendwas und ich möchte auch, nee, das ist keine Buße. Echte Buße stellt keine Forderungen, sagt, hey, ich will, darf ich Schuhe putzen? Mehr will ich nicht. Man ist nicht bereit, die ganzen Karten offen zu leben. Man möchte Sünde irgendwie noch bedecken. Man möchte es irgendwie gut erscheinen lassen. Man möchte einfach vielleicht nur ein Pflaster drüber kleben. Man möchte nicht bereit sein, zu sagen, hey, ich bin bankrott. Was auch wichtig ist in der Buße, Buße übernimmt die Verantwortung für die Schuld. Und ich möchte mich daran messen. Ich möchte mich daran messen. In meiner Beziehung mit meiner Frau, wenn ich mal wieder was falsch gemacht habe, ja, was typisch ist, dass ich sage, hey, es ist meine Schuld und nicht versuchen, die Schuld aufzuteilen. Und dann Vers 20, und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Das ist nicht nur Theorie, sondern es ist Praxis. Er wendet das an, was er sich vorgenommen hat. Und dann kommt er zu seinem Vater und er macht das. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Aber davor, da empfängt der Vater ihn und küsst ihn. Und vielleicht hätte er denken können, hey, ist ja alles gut. Komm, wir lassen es einfach. Er hat mich angenommen, wir tun so, als wäre alles in Ordnung. Nein, er sagt, ich möchte es aufräumen. Und ich glaube, manchmal muss man auch Leuten die Möglichkeit geben, sich klar zu artikulieren, was das Problem ist und worüber sie Buße tun möchten. Wie gesagt, das Thema ist sehr, sehr breit. Die Zeit, die langt nicht, aber noch ein paar abschließende Gedanken in Bezug auf das Objekt der Buße. Wisst ihr, ganz oft tun Leute Buße, weil sie merken, ey, was ich gemacht habe, das ist für meinen Geldbeutel schlecht. Was ich gemacht habe, ich muss auf dem Sofa schlafen, das passt mir nicht, ja? Nee, das ist keine echte Buße. Buße hat nicht sich im Fokus, Buße hat den anderen im Fokus. Was ich dir angetan habe, was in dir passiert ist durch meine Tat, das tut mir leid. Gott, wie ich dich betrübt habe, das tut mir leid. Und ganz oft gibt es eine Buße, die ist selbstsüchtig. Da geht es nur um dich selbst. Und dann ist Buße nicht nur eine einmalige Sache, die wir einmal tun. Luther hat in seinen 95 Thesen die ersten 4 Punkte, da geht es genau um Buße. Und sein erster Punkt ist ein Lebensstil der Buße. Ein Lebensstil, wo wir in Buße leben. Buße hat Konsequenzen, die sichtbar werden. Buße ist nicht nur ein Wort, Entschuldigung, sondern Buße wird sichtbar in einem veränderten Leben. Denk mal an Zachäus. Dieser Mann hat Jesus begegnet. Er hat Buße getan. Warum? Weil er nicht mehr den gleichen Weg geht. Und was er macht, er gibt den Leuten das Geld zurück, die er betrogen hat. Und die Hälfte, es gibt den Armen. Buße wird sichtbar nach außen. Die Frage ist, wie sieht es bei dir aus? Wie praktizieren wir Buße? Buße über Hass, Buße über Brandstifter. Vielleicht bist du jemand, der in einer Scheune mit Feuer spielt. So ein kleines Feuer. Und plötzlich brennt die ganze Scheune und sagt, hab ich ja nicht gemacht, ich habe ja nur hier Feuer gemacht. Ja, kennt ihr das in der Gemeinde? Man hat ja nur über das hier gesprochen. Man will ja nicht die Scheune anzünden und plötzlich brennt alles. Buße über Geiz, Buße über Betrug, Buße über verpasste Gelegenheiten, wo man was tun sollte, es nicht getan hat. Buße über Missbrauch, bin mir sicher, dass Gott in jedem von euch Dinge beleuchtet, über die ihr Buße tun sollt. Und so wünsche ich, dass Gottes Wort zu uns spricht, dass wir sehen, dass Buße der Schlüssel ist, um Veränderung überhaupt in unserem Leben zu bewirken. Dieses Umdenken, wo ich gesagt habe, bis jetzt habe ich so gedacht, aber der Geist Gottes hat es mir offenbart, dass ich in eine andere Richtung denken soll. Und Geschwister, wenn wir das tun, dann wird nicht nur unser Herz und unsere Seele gesund, sondern das hat wirklich Auswirkungen auf, das ist eine Kettenreaktion, auf unser Familienleben, auf unser Leben mit anderen Menschen, auf unser Zeugnis. Und vor allem wird Gott dadurch geehrt. Und es entsteht Freude im Himmel über einen Menschen, der Buße tut. Amen.